Hallo, so Winklers Wochenschluss mit, ohne Michael Winkler, stattdessen mit mir, Christian Gombert, Fondsmanager der St. Galler Kantonalbank Deutschland. Heute ist die 27. Ausgabe vom Wochenschluss mit dem Titel Was nun, Herr Trump? Halbzeit 2025. Halbzeit deswegen, ja, wir sind schon im Ende Juni, das halbe Jahr 2025 ist vorbei und wir alle warten darauf, was Donald Trump als nächstes machen wird. Fangen wir an. Was erwartet uns nächste Woche? Nächste Woche erwartet uns erstmal nicht viel. Wie gesagt, es ist irgendwann Quartalsende am Montag. Bis dahin werden die Märkte jetzt wenig machen. Danach werden wahrscheinlich die Karten neu gemischt und man bereitet sich vor, wie man sich im zweiten Halbjahr positionieren will. Am Montag kommt der Einkaufsmanager-Index vom Nationalen Büro, Statistikbüro in China. Wir hatten bisher 49,5 gesehen. Werte über 50% bedeuten Expansion. Möglicherweise sehen wir hier einen Wert, der ein bisschen höher ist. Wir werden auch Einzelhandelsumsätze in Deutschland sehen. Auch hier warten wir so ab, ob sich die Situation verbessert oder verschlechtert. Basis ist hier 2,3% Wachstum. Am Dienstag kommt dann der Einkaufsmanager-Index für das private Unternehmertum von der Caixin Bank. Wir hatten hier einen Wert, der ein bisschen schlechter war, von 48,3. Auch hier würden wir uns wünschen, dass wir einen besseren Wert sehen, dass das Momentum nach oben zieht. Ist aber fraglich, ob wir das Ganze mit der Zollproblematik sehen werden. Am Mittwoch Arbeitslosenrate in Europa oder in der Eurozone liegt aktuell bei 6,2%. Wird spannend, was für einen Wert wir hier sehen werden. Was natürlich auch spannend sein wird, sind die Fahrzeugverkäufe in den USA. Wir haben aktuell etwa 15,7 Millionen Fahrzeuge. Es könnte sein, dass die Zölle hier einen weiteren Pre-Buy-Effekt gemacht haben, also dass die Zahlen ein bisschen höher ausfällt als erwartet. Am Donnerstag nochmal die Arbeitslosenquote in den USA. Diese liegt in den USA nur bei 4,2%. Sie wird weiter steigen, weil einfach im öffentlichen Dienst weiter Personen abgebaut werden. Und dann haben wir noch Auftragseingang der Industrie in den USA. Da hatten wir im Vormonat minus 3,7%. Wahrscheinlich werden wir weiterhin hier einen Rückgang sehen, was wir auch Donald Trump zurechnen dürfen. Freitag ist dann Feiertag in den USA, Independence Day. Dementsprechend haben wir nur eine verkürzte Woche. Das waren jetzt mal so die Sachen, auf die wir vor allem schauen. Wenn wir uns den Aktienmarkt anschauen, ich habe heute diesmal nur eine Folie mitgebracht oder einen Chart mitgebracht, der MSCI Welt. Was wir hier sehen, er handelt auf einem neuen Rekordhoch. Wir haben also die Hochs vom Februar überschritten. Wir handeln über der 200-Tage-Linie. Das Ganze ist getrieben von den amerikanischen Werten. Wir sehen, und da weisen wir schon seit Längerem darauf hin, eine negative Divergenz im relative Stärke-Index, das ist der untere Chart. Negative Divergenzen bedeuten für uns eher Warnsignale. Sie wissen, dass wir eher vorsichtiger positioniert sind und eigentlich auch von Kursrückgängen ausgehen. Im RSI haben wir so die ersten Hinweise, dass das richtig sein könnte. Was wir die Woche jetzt auch gesehen haben, beziehungsweise heute gesehen haben, der US-Dollar weiterhin mit Schwäche. Wir hatten das ja am Mittwoch thematisiert. Wir sind jetzt bei 1,17 zum Euro. Bitcoin und Gold eher auf hohem Niveau. Kann auch so ein bisschen Zeichen dafür sein, dass wir vor einer Krise stehen. Was sehr, sehr positiv war und für mich auch sehr überraschend, dass der Kupferpreis still und heimlich über die 5 US-Dollar-Grenze je Pfund gesprungen ist. Das hat zur Auswirkung gehabt, dass gestern gerade die Kupferminen sehr starke Kursgewinne ausweisen konnten. Wie gesagt, wir würden jetzt davon ausgehen, dass wir heute und auch am Montag eher einen ruhigen Börsentag sehen. Damit wäre dann H1 auch abgeschlossen. Was dann kommt, sind vor allem wieder Nachrichten von Donald Trump zum Thema Zölle, die Märkte wahrscheinlich doch dann bewegen. Was wir bis dato wissen bei den Zöllen, wir haben einfach mal hier alle Nachrichten aufgeschrieben, die wir bisher so hatten. Wir haben 25% Zölle auf Aluminium, Stahl. Das haben wir im März angekündigt bekommen. Wir hatten den Liberation Day im April. Dann gab es zusätzliche Sonderzölle. Dann gab es eine Zollpause. Dann gab es wieder Zölle auf Autoteile und Autos. In China sind die Zölle erst Richtung 150% gegangen. Dann sind sie wieder runtergegangen Richtung 30. Jetzt haben wir eine 93-tägige Verhandlungszeit, die sich jetzt auch dem Ende nähert. Dasselbe gilt für Europa. Kanada und Mexiko haben zum Teil jetzt schon höhere Zölle. Das einzige Land, was aus unserer Sicht ein Zollabkommen mit der USA gemacht hat, ist UK. Muss man mal schauen, ob das jetzt positiv oder negativ für UK ist. Für die USA per se bedeutet es einfach, dass jedes Produkt teurer wird. Und schlussendlich, Japan steht auch noch auf der Liste. Hier gab es bisher auch noch keine Einigung, aber wie gesagt, die Fristen laufen aus. Dementsprechend sollten hier neue Nachrichten kommen. Das war's mal zum Aktienmarkt per se. Wir hatten relativ viele Fragen. Deswegen möchte ich die heutige Folge vor allem dazu nutzen, die Fragen zu beantworten. Und fangen wir mal an mit der ersten Zuschauerfrage. Hier heißt es Kleinwagen oder Luxusautos? Ich gehe davon aus, dass der Hörer damit die Frage stellt, ob man eher die Massenhersteller wie eine VW oder eine Stellantis kaufen sollte oder eher im Bereich Ferrari, Porsche unterwegs sein sollte oder dazwischen bei Mercedes, BMW. Die Frage können wir relativ einfach beantworten. Bis auf den Dividendenfonds haben wir aktuell keine Autos und wir würden auch keine Autos kaufen. Ja, die Autos sind sehr günstig, allerdings wissen wir nicht, was mit den Zöllen passiert und wie sich das weiterentwickelt. Dementsprechend, wir würden sehr gerne auf die ersten 10% verzichten, wenn wir danach einen sehr deutlichen Trend haben, weil bei den meisten Autos ist das Kurspotenzial sehr, sehr hoch. Also dementsprechend, wir haben aktuell in unseren Fonds keine Autos, außer beim Dividendenfonds. Und das liegt eher an der Benchmark beziehungsweise an der Höhe der Dividende, die diese Unternehmen zahlen. Die zweite Frage, die ich mir beantworten möchte, ist, wie schaut es im kanadischen Markt aus? Habt ihr da Präferenzen im Finanzsektor? Da bin ich sehr dankbar über die Frage. Ja, wir mögen Kanada. Ich hatte hier im Winklers Weitblick auch schon mal Kanada vorgestellt. Wir haben insgesamt etwa 6% kanadische Aktien. Das Indexgewicht liegt eher bei 3%. Also das heißt, ja, wir haben hier ein Übergewicht. Wir mögen kanadische Unternehmen. Und zu den Banken bzw. Finanzsektor komme ich gleich. Ich zeige mal, welche Werte wir im Fonds haben. Wir haben im Energiesektor eine Cameco. Cameco ist ein Uranproduzent. Das Unternehmen war nebenbei heute Morgen bei uns im Haus und wir konnten mit dem Unternehmen sprechen. Das war sehr spannend. Wir haben im Energiesektor auch noch die Enbridge, das ist ein Pipeline-Betreiber, also hier geht es eher um den Transport von Öl. Wir haben einen Versorger, der nennt sich Fortis, der ist in Kanada aktiv, aber auch in den USA. Und Sie wissen ja, dass wir Versorger aktuell positiv sehen. Wir haben ein IT-Unternehmen in Kanada, das ist Constellation Software, auch ein sehr schöner Chartverlauf. Hier konnten wir ganz guten Gewinne schon erzielen. Im Basiskonsum haben wir Alimentation Couche-Tard. Der eine oder andere kennt vielleicht diesen Wert. Es ist ein Tankstellenbetreiber, der dadurch auffällt, dass er andere Tankstellenunternehmen kauft. Die letzte Transaktion war in Deutschland. Hier hat man die Tankstellen von Total gekauft. Also die firmieren jetzt demnächst unter Alimentation Couche-Tard. Und daneben gibt es dann noch die Banken. Die Banken sind für uns relativ wichtig, gerade im Dividendenfonds, weil sie hohe Dividenden ausschütten und weil sie da ein sehr großes Gewicht haben. Ich habe mal die Banken unten aufgeschrieben, die in unserer Benchmark sind. Hier sieht man Dividenden, die über 3%. Wir sehen KGVs, die eigentlich günstiger sind als die des vergleichbaren Marktes. Und wir haben Return on Equity, der halbwegs hoch ist. Wir hatten am Mittwoch Bank of Nova Scotia gesehen. Das ist ein Unternehmen, was etwa 50 Milliarden Euro groß ist, also genauso groß wie die Deutsche Bank. vom Return on Equity ist es ein bisschen schwächer als die anderen Banken. Allerdings im Gespräch mit dem Management hatten sie uns Wege aufgezeigt, wie sie den Return on Equity erhöhen können oder wollen. Das wäre also schön, wenn das passiert. Dann wäre das sicherlich eine interessante Aktie. Wir hatten auch über die Dividendenrendite gesprochen. Die liegt aktuell bei 5,8%. Hier war die Aussage, dass man die Dividende nicht kürzen wolle, sondern mindestens stabil halten will, beziehungsweise dann auch steigend. Also dementsprechend von der Seite doch ein sehr attraktives Asset. Wir haben aktuell im Fonds nur die Royal Bank of Canada. Und warum wir sie haben, sieht man beim Return on Equity. Diese Bank verdient 15% Return on Equity. Das ist also eine relativ hohe Zahl, auch im internationalen Kontext. Dementsprechend sind wir hier ganz gut aufgestellt. Was wir auch an Kanada mögen, ist, dass wir sehr viele Unternehmen aus Kanada aktuell sehen. Also es kommen viele Unternehmen zu uns ins Büro, beziehungsweise wir können bei Gruppenmeetings teilnehmen. Deswegen haben wir da so ein bisschen mehr Insight und lernen auch was dabei. Beispielsweise, wir hatten letztens das Unternehmen Dollarama gesehen. Das ist ein 1-Euro-Laden, mehr oder weniger. Verkaufen sehr billig Sachen. Was das Interessante an dem Unternehmen ist, wir haben als Retail-Unternehmen eine Marge von 25% und das ist einzigartig. Loblaw ist ein Walmart von Kanada. Cameco, hatte ich gesagt, ist ein Uranproduzent, der größte Uranproduzent neben einem kasachischen Unternehmen. Lundin Gold ist ein Goldunternehmen. Nachdem wir das Unternehmen gesehen hatten, uns das Unternehmen überzeugt hat, hatten wir die Aktie auch gekauft. Das war vom Zeitpunkt ganz gut. Das hat also Spaß gemacht. Und Bank Nova Scotia habe ich eben erwähnt, auch eine interessante Bank. Dementsprechend danke für die Frage nach Kanada. Ja, wir haben Kanada als Übergewicht und wir gucken uns hier auch gerade die Banken an wegen der Dividendenrendite. Dann gab es mal eine Frage vor 2 Wochen. Wie schätzen Sie die norwegische Tomra ein? Die Frage hatten wir schon beantwortet. Allerdings haben wir das Unternehmen gestern auf einer Konferenz gesehen. Und das Ergebnis von diesem Meeting möchte ich nicht vorenthalten. Wir haben vor allem darüber gesprochen, warum das Umsatzwachstum nach vorne hin bei 15% liegen soll. Und bisher lag es bei 7%. Das Unternehmen hat das vor allem darauf hingewiesen, dass es Legislation und Regulation Änderungen gibt und die einfach dazu führen, dass man mehr wachsen wird. Was uns jetzt weniger gefallen hat, dass die Marge damit nicht signifikant steigen soll. Also das heißt, Umsatzwachstum ist gleich Gewinnwachstum, ist gleich Dividendenwachstum. Umgekehrt kann man natürlich sagen, wenn sie diese 15% schaffen, ist das sehr attraktiv. Wie gesagt, was uns weniger gefällt, ist, dass es alles abhängig ist von politischen Entscheidungen auf EU-Basis beziehungsweise auf Länderbasis. Der Haupttreiber ist Collection. Collection sind die Pfandsysteme bei Rewe, Aldi, diese Maschinen, die das Leergut zurücknehmen. Die kommen von Tomra. Und auch Recycling, dass einfach Recyclingsquoten hochgefahren werden sollen und diese Maschinen zum Sortieren von beispielsweise dem gelben Sack werden von Tomra hergestellt. Das ist eine interessante Aktie für unseren ESG-Ansatz, aber wir hatten vor 2 Wochen keine Position und wir haben aktuell auch keine Position in Tomra. Das nur als Nachtrag. Dann hätten wir eine Frage zu den Aussichten von den Zementherstellern und in diesem Zusammenhang die Holcim-Abspaltung Emrise. Wir haben aktuell keine Zementhersteller. Müssen wir ehrlicherweise sagen, verpasst. Und auf dem aktuellen Niveau würden wir jetzt nicht hinterher springen. Wir haben lediglich die Holcim, das ist eine Schweizer Aktie und die Schweizer Aktie ist bei uns in unserem Schweizfonds enthalten. Jetzt gibt es diese Abspaltung, dass es einerseits Holcim gibt, andererseits das amerikanische Geschäft in Emrise integriert worden ist und jetzt von der alten Holcim separiert worden ist. Das heißt, wir haben jetzt im Fonds zwei Aktien, eine Zementunternehmung in den USA und eine Zementunternehmung außerhalb der USA. Wir müssen uns demnächst entscheiden, welche von beiden Positionen wir halten. Ich habe hier mal die KGVs mitgebracht. Emreis handelt aktuell auf einem höheren KGV als Holcim. Dementsprechend würde ich mal davon ausgehen, dass wir eher Holcim behalten werden und die Emreis verkaufen. Das liegt auch ein bisschen daran, dass wir bei Holcim einen Management-Track-Record haben. Also wir wissen, wie das Management guidet. Wir wissen, was das Management kann. Bei Emreis ist das jetzt erstmal eine Blackbox. Wir mögen das generell nicht. Deswegen, wir wollen eigentlich eher etablierte Unternehmen kaufen. Dementsprechend wahrscheinlich eher Holcim. Wenn man sich die Return on Equities hier anschaut, ist es nicht unbedingt zwingend, dass man ein Unternehmen kaufen muss aus diesem Bereich. Ich glaube, wir würden eher andere Unternehmen kaufen. Vielleicht müsste man sich die italienische Bassi mal anschauen, weil die in dem Vergleichsmaßstab den höchsten Return on Equity hat, das niedrigste KGV, allerdings auch ein eher kleinerer Wert. So, jetzt wird es nochmal chinesisch an der Stelle. Ein Hörer hat gefragt, mich würde Ihre Meinung zu Ping An langfristig interessieren. Ping An ist eine chinesische Versicherung mit Schwerpunkt Lebensversicherung, Krankenversicherung, also eher die Sachen, die langfristig eine langfristige Anlage bedürfen. Per se muss man sagen, Versicherung in China ist eine sehr gute Idee. Die Demografie spricht dafür, der Wohlstandseffekt spricht dafür. Wir würden das schon in Erwägung ziehen. Allerdings sind wir aktuell vorsichtiger für China und würden als unser Exposure nach China nicht unbedingt erhöhen. Wenn wir das irgendwann machen, dann sind Tech-Werte und Versicherungen sehr weit vorne. Schauen wir uns auch hier mal die KGVs und Return on Equities an. Da sieht man, Ping An ist sehr, sehr günstig. Das liegt aber auch daran, dass die Versicherung ein bisschen unter Druck ist. Die Bond-Yields kommen zurück. Das Real Estate-Portfolio ist problematisch. Das Aktienportfolio konnte in letzter Zeit nicht an Wert gewinnen. Also es kann sein, dass hier ein Dividenden-Cut kommt, beziehungsweise dass das Solvency-Ratio sich verschlechtert. Man sieht es auch, das ist eigentlich ein sehr niedriger Return on Equity im Vergleich zu anderen Unternehmen. Es gibt ein anderes Unternehmen, das ist AIA. Das ist das asiatische Geschäft der AIG-Versicherung, der amerikanischen AIG-Versicherung. Das hat einen deutlich höheren Return on Equity. Eins von beiden Unternehmen würden wir kaufen, wenn wir in China uns stärker engagieren wollen. Das wollen wir aktuell noch nicht. Ich hatte ja vorher auch darauf hingewiesen, dass die Einkaufsmanager-Indizes in China kommen. Also sobald es da irgendwie mal ein stärkeres Wirtschaftswachstum beziehungsweise stärkeren Trend gibt, dann wären das Aktien, die man kaufen kann. Wir sind tendenziell eher in Europa unterwegs mit einer Munich Re oder Münchner Rück, einer Allianz und einer Zürich Re. Man sieht, die Returns sind deutlich höher. Die KGVs, ja, sind natürlich höher als bei einer Ping An, gemessen am deutschen Markt beziehungsweise am europäischen, in dem Fall Schweizer Markt, sind die KGVs eher günstig. Und wie gesagt, die Return on Equities mit über 17% bei der Allianz, das ist doch attraktiv. Wir kaufen auch Versicherungen in den USA. Hier sei mal eine Progressive erwähnt, die natürlich einen super Return on Equity hat von 31%. Ja, sie haben eine höhere Bewertung, aber da auch wieder im Kontext der amerikanischen Indizes ist das jetzt nicht teuer. Schapp steht da noch, das ist eine Schweizer Versicherung, die in den USA gelistet ist, aber ihren juristischen Sitz in der Schweiz hat. Dementsprechend dürfen wir die Aktie in unseren Schweiz verkaufen. Und dementsprechend steht die hier auf der Liste. Also vielen Dank für die Frage nach Ping An. Wir denken, dass wir derzeit in Europa und in den USA gut aufgestellt sind und wir brauchen eine Verbesserung von China, damit wir in chinesische Aktien gehen. So, jetzt hat man noch eine Frage mit mehreren großen Unternehmen, nämlich Shell, Total, Equinor, Schlumberger und Novo Nordisk. Novo Nordisk wurde hier schon häufiger erwähnt. Novo Nordisk leidet aktuell weiterhin unter schlechten Nachrichten. Wir haben im Fonds die Novo Nordisk reduziert. Wir hatten mal hier ein sehr großes Übergewicht. Wir sind jetzt bei einem sehr kleinen Übergewicht und werden wahrscheinlich auch in nächster Zeit auf neutral gehen. Wir mögen den Bereich Fettleibigkeit. Wir haben Eli Lilly und Novo. Nichtsdestotrotz müssen wir einfach Rechnung tragen, dass die Nachrichtenlage weiterhin schlecht bleibt. Dementsprechend gehe ich auch nicht davon aus, dass man zu Q2, also die, in der kommenden Berichtssaison, die Zahlen nach oben revidiert. Ich glaube, da brauchen wir ein bisschen mehr Geduld. Schlumberger, Oil-Service-Unternehmen, hier bräuchte man mehrere, also dass in neue Felder investiert wird, dass die CapEx bei den Ölunternehmen steigen werden, sehen wir aktuell nicht. Wir hatten es mehrmals probiert, die Aktie zu kaufen. Es hat eigentlich nie funktioniert. Dementsprechend sind wir hier auch eher vorsichtig unterwegs. Bleiben die drei Ölunternehmen. Da kann ich dann auch wieder ein bisschen mehr zeigen. Die Ölunternehmen, gerade die europäischen Ölunternehmen, sind günstig, aber wir brauchen natürlich einen steigenden Ölpreis, damit das Sentiment für Ölunternehmen positiv ist. Wirtschaftswachstum nach vorne hin, wir hatten jetzt eben China angesprochen, ist derzeit eher mau. Wir sehen also wenig Impulse nach oben, was dann dem Ölpreis helfen würde. Der zweite Punkt, die Wachstumsländer, die wirklich mehr Öl verbrauchen, nämlich Indien und China, kaufen derzeit nicht unbedingt am Weltmarkt Öl, sondern sie kriegen günstiger Öl aus Russland und Iran. Das heißt, das hat auch nicht unbedingt eine Implikation darauf, dass der Ölpreis steigen müsste. Die Kriegsprämie ist jetzt rausgegangen, nachdem Iran und Israel hoffentlich einen dauerhaften Waffenstillstand gemacht haben. Dementsprechend ist da auch so ein bisschen die Kriegsprämie draußen. Charttechnisch muss man sagen, sieht der Ölpreis gar nicht so uninteressant aus. Das könnte also sicherlich ein Thema für den nächsten Weitblick oder den nächsten Wochenschluss werden. Wir haben im Ölbereich eigentlich eine ordentliche Positionierung. Wir haben die Total, wir haben die Shell. Statt Equinor haben wir AKBP. AKBP ist halt einfach noch ein bisschen günstiger und wir wollen weg vom Gas, wir wollen eher Richtung Öl. Was man da klar sagen muss, von den Fundamentals sehen die Amerikaner immer besser aus als die Europäer. Deswegen haben wir in unserem Portfolio auch nur eine Chevron und eine Exxon. Und der Wert, der von der Bewertung her einfach am günstigsten ist, ist die Petrobras. Die hatte ich ja im Winklers Weitblick diese Woche schon vorgestellt. Wir reden hier über ein 4er KGV, beziehungsweise im nächsten Jahr ein 5er KGV. Wir reden über zweistellige Dividendenrenditen die nächsten Jahre. Dementsprechend aus unserer Sicht ist eine Petrobras sehr, sehr günstig. Und wenn man dann noch an Öl nach vorne hin glaubt, beziehungsweise irgendwann die Saisonalität Winter spielt, kann das schon sehr positiv sein. Also dementsprechend von der Frage, viele Unternehmen, vielleicht der Fokus ein bisschen auf die Ölunternehmen. So, und da muss ich natürlich ein bisschen schmunzeln, ob Sie auch exotische Aktien in Ihren Fonds kaufen bzw. haben. Also prinzipiell würde ich die Frage mal mit Nein beantworten. Wir wollen Qualitätsunternehmen kaufen und Qualitätsunternehmen sind Unternehmen mit starkem Management und gutem Track-Record, mit einer soliden Bilanz, mit einer hohen Eigenkapitalrendite und einer attraktiven Cashflow-Generierung. Und da sind wir meistens mit den Large-Cap-Unternehmen gut aufgestellt. Also wir haben wahrscheinlich eine durchschnittliche Marktkapitalisierung von 30 Milliarden. Das heißt, wir müssen hier nicht unbedingt in Small-Caps gehen. Nichtsdestotrotz hatten wir 2025 einen Wert, den ich als absoluten Exoten bezeichnen würde. Caledonia Mining heißt das Unternehmen, das ist eine Goldmine. Vielleicht hier mal ein paar Worte dazu. Es ist ein Small Cap, der 370 Millionen US-Dollar groß ist. Also es ist ein wirklich kleiner Wert. Ich habe mit dem Unternehmen seit 2015 eigentlich einen ganz guten Kontakt. Also wir sprechen regelmäßig, was bei so einer Größe auch wichtig ist. Warum ist das ein Exot? Sie haben eine Goldmine in Simbabwe. Und als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, das ist aber ein sehr, sehr ungünstiges Land. Allerdings, wenn man in so einem ungünstigen Land operiert, muss man dem Investor irgendwas geben. Und man hat sich sehr früh entschlossen, Dividenden zu zahlen, und zwar auf Quartalsbasis. Also es kam jedes Quartal eine Dividende seit 2015, die auch attraktiv war. Und dementsprechend haben wir hier mal eine Position von 0,5% des Fonds gekauft. Vom Fazit her, ich habe den Strich eingefügt, wir hatten die zum Jahreswechsel gekauft, also war vom Zeitpunkt sehr, sehr attraktiv. Den einzigen Fehler, den wir hier gemacht haben, wir hatten die Aktie auch schon wieder verkauft und haben mit der Aktie nur 50% Gewinn gemacht. Aber damit können wir ganz gut leben. Was ist so das Fazit? Es war der richtige Markt, nämlich Goldminen. Es war das richtige Management. Das haben wir am Track Record gesehen. Und sie haben immer das richtige Signal gegeben, nämlich eine attraktive Dividende zu zahlen. Also dementsprechend, ich hoffe, dass ich die Frage beantwortet habe. Ja, wir haben einen Exoten unter 100 anderen und der Fokus liegt eher auf den anderen Werten. So, das war's dann auch schon mit den Fragen. Wir hatten heute darüber gesprochen, dass das erste Halbjahr so Ende geht und wir können wahrscheinlich zum nächsten Weitblick nochmal so ein Performance-Update geben, wie es erste Halbjahr war. Wir erwarten jetzt keine größeren Bewegungen heute und am Montag. Spannend wird es dann, wenn das zweite Halbjahr beginnt, nämlich mit, was macht China, was machen die Autos, was machen die Zölle, und das ist natürlich dann letztendlich die Frage, was Trump macht. Ansonsten war heute der Fokus auf den Zuschauerfragen. Für die Zuschauerfragen bedanke ich mich auch recht herzlich. Das macht natürlich immer sehr viel Spaß, wenn man das Ganze interaktiv machen kann. Von meiner Seite, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann wieder am Mittwoch, so Winklers Weitblick. Bis dahin alles Gute, Ihr Christian Gombert.